Hallo, willkommen bei Das strahlende Leben. Das strahlende Leben ist ein Podcast über die Dinge, die ein strahlendes Leben ausmachen. Hier findest du eine Mischung aus Wissen, Inspiration, persönlichen Geschichten und Interviews, um mehr Flow, Fülle und Freude in dein Business und dein ganzes Leben zu bringen. Mein Name ist Katrin Hammerschmidt. Schön, dass du da bist. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Das strahlende Leben. Ich habe heute wieder eine super geniale Interviewpartnerin im Gepäck für euch. Und zwar Susanna Kuba. Susanna ist Yogalehrerin, Tarotini und Coach. Hallo Susa.
Hallo.
Ja, Susa, um dich kurz vorzustellen, ist ein Grund, warum ich Social Media so genial finde. Und zwar haben wir beide uns auf Instagram kennengelernt, was ich sehr spannend finde. Du bist meine einzige wirklich, wirklich enge Freundin, die ich über Instagram kennengelernt habe. Und das war, glaube ich, im Jahr 2012. Und ab 2013 war ich dann Yogaschülerin bei dir, habe mir einfach bei deinen Postings immer wieder gedacht, ja, die Frau hat sehr kluge, weise Dinge zu sagen. Und ja, das war der Beginn einer hoffentlich lebenslangen Freundschaft. Und Susa und ich unterhalten uns über vieles, über Gott und die Welt, über Körper und Geist, über Seele, Spirit, Unternehmersein, alles Mögliche. Und umso mehr freut es mich, dass du heute mir ein paar Fragen beantwortest.
Sehr gerne.
Ich gehe noch ein bisschen mehr ins Detail. Du bist Yogalehrerin, unterrichtest vor allen Dingen Yin-Yoga, aber auch andere Arten. Hast dich jetzt auch auf Yoga Nidra teilweise spezialisiert. Du bist Tarotini, du bist auch studierte Kunsthistorikerin und Musikerin. Das heißt, du bringst dem Ganzen auch einen sehr künstlerischen Touch eigentlich auch für die ganzen Sachen mit. Und hast dich jetzt auch vor, glaube ich, 2 Jahren, stimmt das, mit dem Coaching auch selbstständig gemacht?
Ein bisschen mehr sind es, ja, aber es kommt hin.
Okay, genau. Und ja, steigen wir sofort einmal ein in dein Unternehmertum, in deine Dinge, deine vielen Dinge, die du tust. Ich möchte gerne die Geschichte erzählen, als ich das erste Mal bei Susa zu Hause war. In deiner alten Wohnung noch, saß ein Skelett auf dem Sofa. Und das werde ich nie vergessen, weil ich es einfach erstens einmal super cool und ein bisschen creepy gefunden habe. Und das, finde ich, aber drückt so viel von dir aus, weil Susa, das Skelett saß jetzt nicht als Dekoration einfach auf dem Sofa, sondern Susa hat Anatomie gelernt, um quasi ihre Yogakurse noch präziser und noch besser rüberbringen zu können. Und das ist etwas, was mich bei dir so begeistert, diese Faszination für jetzt eben die Ereignisse und das Zusammenspiel von Körper und auch Geist. Und deswegen meine erste Frage an dich zum Hintergrund. Was begeistert dich so daran? Wie ist dein Hintergrund auch dazu? Ich glaube, du hast auch einen familiären Hintergrund dementsprechend. Und was hat dich damals bewogen, dich tatsächlich als Yogalehrerin auch selbstständig zu machen?
Ah, okay. Also die Faszination für den Körper hat natürlich was mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Und wie das so oft ist, ich glaube, der Anfang war die Liebe. Und zwar, dass ich als Mädchen, also in meiner Familie und dann auch später, wie ich mich zum ersten Mal verliebt habe, gemerkt habe, dass so viele Dinge, unser Körper so ein feines Werkzeug oder so ein feines, sensibles Messgerät ist, um so die ungesagten Dinge in Beziehungen zu spüren. Und als Mädchen ist es mir oft aufgefallen in der Familie. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich oft Dinge ausgesprochen habe, die niemand im Raum gesagt hat. Aber dass ich das sozusagen irgendwie aufgenommen habe und ausgedrückt habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich oft über meinen Körper die Stimmungen anderer Menschen aufgefangen habe.
Okay.
Und dann hat eigentlich so richtig die Reise, dieses Auseinandersetzen mit dem Körper, hat begonnen, glaube ich, ab der ersten Liebe, dass ich glaube, vor allem für Frauen, ich will das nicht generalisieren, aber ich glaube, dass du dich da auf jeden Fall wiedererkennst, wahrscheinlich, dass wir Dinge oft spüren und wahrnehmen über den Körper, die der Verstand nicht zuordnen kann, nicht einordnen kann. Mhm. Und für mich waren die, ich sage jetzt mal, die ersten Jahre dieser Reise mit dem Körper waren eher sehr schwierig geprägt, weil mein Körper mich auf Dinge hingewiesen hat, die mein Kopf nicht wahrhaben wollte. Und okay, das hat für alle möglichen Dramen und Chaos und so weiter gesorgt, sehr viel Leiden. Und als ich dann begonnen habe, das aufzuzudeln, so auseinanderzunehmen und verstanden habe, der Körper weiß immer, der Körper weiß, bevor der Kopf weiß, war eigentlich klar, ja, das ist der Weg für mich, den meinen Körper oder die Signale des Körpers immer besser nicht zu verstehen. Ich glaube, das ist endlos, also verstehen wird nie, da werde ich an einem endgültigen Punkt kommen, aber dieses Interesse und diese Neugier auch für den Körper. Und ich finde es faszinierend, auch mit der Zeit, mit den Jahren, mit dem Älterwerden, dass es einfach, dass da ständig neue Dinge auftauchen. Du hast es ja auch in deiner letzten Podcast-Folge so genial, finde ich, beschrieben, in anderen Worten, oder aufgezeigt mit dem Unterbewusstsein, dass einfach unser Körper alles, was wir je erleben, fühlen, hören, aufschnappen, sehen, aufessen, kosten und so weiter, dass das alles in uns gespeichert ist. Und je älter wir werden, desto mehr Schätze sammeln wir da quasi, desto mehr, das heißt wie eine Bibliothek, ja, an Lebenserfahrungen, die wir da haben im Körper. Und zum Yoga. Yoga hat mich begleitet oder hat mich gerufen in meiner Pubertät, so mit 14 oder 15 hat es begonnen. Und der Entschluss, mich selbstständig zu machen, ist gereift über mehrere Jahre. Also zuerst mal war überhaupt für mich die Erkenntnis, dass ich Yoga nicht nur als Hobby sehe, sondern dass ich es wirklich gern unterrichten möchte. Das hat schon mal lang gebraucht, dass ich diesen einfachen Schritt in meinem Kopf, diese Verbindung zwischen, oh, ich liebe Yoga so sehr und ich studiere Anatomie und ich lerne was dazu, nicht wegen mir, sondern weil ich es gerne vermitteln möchte. Das war mal der erste Schritt. Und dann, ich glaube, das Selbstständigmachen war so ein langsames mich herantasten an die Möglichkeit, einen Beruf aus meinem Hobby zu machen. Und dann der letzte Schritt war eigentlich vom Leben einfach knallhart ins kalte Wasser geworfen zu werden, weil einfach sich der alte Beruf, in dem ich war, einfach, das hat überhaupt nicht mehr gestimmt für mich. Und also auch so, dass ich gemerkt habe, das verdienen die Menschen nicht, mit denen ich da zusammenarbeite, dass ich ständig zwider und grantig da bin. Gibt sich irgendjemand Besseren für den Job als mich? Obwohl ich das sehr geliebt habe. Ich habe im Museum gearbeitet und geführt.
Okay,
über 8 Jahre lang. Ja. Und dann war einfach klar, gut, es geht da nicht mehr weiter. Es muss woanders hin. Und es sind alle anderen Optionen weggebrochen, außer die Selbstständigkeit. Also das war dann quasi, alle Türen waren zu und das war die einzige, die offen war. Also bin ich durch. Und das war also eine Serie an Entschlüssen, glaube ich, vielen kleinen Schritten.
Ja.
Und jetzt bin ich seit 2012 selbstständig. 8 Jahre.
Ich möchte noch einmal gerne kurz zurückgehen zu dem, was du zu Beginn gesagt hast. Und zwar dieses Signale des Körpers wahrnehmen, was du jetzt ja zum Beruf gemacht hast. Und du hast schon gesagt, es ist ein lebenslanger Weg. Was passiert da zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade am Beginn dieser Reise stehe und gerade erst einmal überhaupt mir bewusst geworden bin, dass das überhaupt möglich ist, dass der Körper etwas wahrnimmt, was der Kopf einfach noch nicht weiß oder vielleicht auch nicht wahrnehmen möchte. Was würdest du als jemand, der diese Reise jetzt schon seit vielen Jahren geht, jemandem sagen, der jetzt gerade am Anfang steht, was kann das zum Beispiel sein? Was kann das sein, was ich da im Körper fühle und was der Kopf zum Beispiel nicht wahrhaben möchte. Also ohne jetzt zu tief in deine eigene Geschichte zu gehen, aber was sind das für Signale, auf die ich da achten kann zum Beispiel?
Ich glaube, es beginnt ja oft mit einem Leidensdruck. Und ich glaube, eins der ersten Signale ist, dass wir Angst haben vor uns selber. Also, und das kann ich mir erinnern, das war ganz am Anfang meiner Reise, war das Angst. Und da gibt es ja diesen schönen Satz, dass Angst sicher ist. Mhm. Also, dass wir unserer Angst vertrauen können. Weil ja gerade am Anfang, wenn Körper und Kopf noch nicht so eine innige Freundschaft haben, dann misstraut der Kopf dem Körper einfach. Und das könnten Dinge sein wie, also ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele von Menschen, mit denen ich arbeite. Zum Beispiel, jemand kommt ins Coaching und ich frage die Person, was möchtest du? Mhm. Und sie sagt mir, wirklich, wirklich, wir brauchen mal ungefähr eine halbe Stunde, um dorthin zu kommen. Und sie sagt, ja, was ich eigentlich will, ist ein Baby.
Oh ja.
Und in dem Moment, ich erkenne oft die Wahrheit einer Person, das erkenne ich so an einem Ganzkörper, so einem Einrasten oder einem, wie so ein vielleicht Gänsehaut, ja, wenn ich merke, das stimmt jetzt am Punkt. Und weil sie den Zusammenhang nicht erkennen kann zu dem, warum sie eigentlich kommt zum Coaching, warum sie glaubt, dass sie kommt, ja, nämlich mit den Geldthemen oder Selbstwertthemen, sagt sie, naja, aber es hat ja nichts mit Geld zu tun. Mhm. Sag ich, naja, Entschuldigung, Babys haben auch mit Geld zu tun, mit finanzieller Absicherung. Es hängt alles zusammen. Und dieses Vertrauen zu fassen, dass es okay ist, dem zu folgen, was der Körper wirklich will. Mhm. Ein anderes Beispiel wäre die Angst, wenn jemand sagt, naja, was ich eigentlich will, ist schlafen. Ich möchte nur schlafen. Am liebsten würde ich 3 Monate lang mich ins Bett legen, nur Schokolade essen und schlafen, schlafen, schlafen. Aber dem kann ich ja nicht nachgeben, weil was passiert dann mit meiner Familie? Was passiert mit dem Beruf und so weiter? Ja. Da ist wieder, wir erkennen was und dann ist Angst da.
Ja.
Und ich glaube, das wäre auch mein Rat an mich selbst, ist, wenn wir erkennen, was unser Körper möchte, unser Körper ist ein unglaublich treuer Freund. Er wird immer versuchen zu funktionieren, egal ob wir auf ihn hören oder nicht.
Mhm.
Und wenn wir beginnen, diese Signale, diese Wünsche, zum Beispiel nach diese unvernünftigen Dinge, ja, ich will einfach schlafen oder ich will ein Baby, ich will gar nicht Karriere machen, das ist eigentlich nicht mein Hauptfokus. Mhm. Oder umgekehrt, ich will gar keine Kinder, ich will keine Familie, ich möchte gern mich in meinem Beruf entfalten.
Mhm.
Wenn wir das wahrnehmen, dann, ich glaube, der Körper ist schon mal entspannter und dankbar, wenn wir einfach nur sagen, ah, ich sehe das, ich sehe deinen Wunsch, ich sehe deine Bedürfnisse. Und es geht nicht darum, sofort alles danach auszurichten.
Mhm.
Nicht darum, sofort alles umzuwerfen, sondern zu beginnen, das langsam einfach mal mit den Bedürfnissen, mit dem Gefühl von Bedürfnissen in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das ist der erste Schritt.
Mhm.
Und meine Erfahrung ist, dass oft, wenn wir, es reicht, die Bedürfnisse zu spüren oder die Wahrheit des Körpers oder dort, wo der Körper wirklich einrastet, und da beginnt sich alles andere drumherum oft zu bewegen, fast von selbst.
Mhm.
Ja.
Was kann Yoga dann zum Beispiel? Ist Yoga dann der nächste Schritt oder ist Yoga einfach auch schon dieser erste Schritt, um überhaupt einmal wahrzunehmen, was meine Bedürfnisse sind?
Die Definition von Yoga ist unter anderem die Verbindung von allen Teilen von uns. Das heißt, dieser Moment, allein schon, dass ich zum Beispiel am Sofa sitze und merke, boah, eigentlich will ich das. Das ist schon ein Yoga-Moment.
Ja.
Weil mein Körper und mein Hirn und mein Herz in eine Verbindung kommen, in der Kommunikation.
Mhm.
Und das heißt, in dem Moment mache ich schon Yoga.
Ja.
Mhm. Wenn ich mehr will, wenn ich sage, gut, ich möchte es gerne praktizieren, ich möchte die Yoga-Techniken, egal ob das jetzt Asanas, also Körperhaltungen sind oder Atem oder Meditation. Die Techniken sind bewährte Methoden, bewährte Tools, um diese Verbindung leichter herbeizuführen. Man kann es nie erzwingen. Das ist auch, glaube ich, was, man kann nie sagen, okay, jetzt weil ich Yoga gemacht habe, weil ich die Übungen gemacht habe oder weil ich meditiert habe, bin ich jetzt eins mit mir. Ja. Aber ich kann davon ausgehen, dass wenn ich mich zum Beispiel bewusst bewege oder wenn ich bewusster atme und wenn es nur für kurze Zeit ist, dass ich meinen verschiedenen Ebenen sozusagen, die mich ausmachen, eine Chance gibt, zueinander zu kommen. Mhm. Und ich komme mittlerweile immer mehr davon weg, Yoga als spezielle Übungen zu sehen. Ich glaube, es geht eher um das System dahinter, zu verstehen, ich kann spazieren gehen und dabei Yoga machen, wenn ich zum Beispiel mich auf meine Sinne konzentriere, wenn ich gehe, oder auf den Atem, wenn ich bestimmte vielleicht Atemmuster, die sich bewährt haben beim Spazierengehen oder beim Sitzen, ja, einfach anwende. Mhm. Also es braucht keine Yogamatte dafür. Mhm. Und es sind zwei Dinge. Eben Yoga einerseits ist dieser Zustand von Verbindung und dann aber auch die Methoden, die Techniken, die uns helfen, in die Verbindung zurückzukehren oder sie wieder bewusster wahrzunehmen. Mhm. Ist ja immer da.
Ja. Was ich spannend finde, auch an deinem Zugang zu Yoga, also erstens einmal ist es etwas, was du mir jetzt auch sehr, sehr stark mitgegeben hast, dieses, wie du sagst, Yoga ist Leben, also Yoga ist kann in jedem Moment bei uns sein quasi. Ich finde es sehr faszinierend, dass du dich auch in so vielen Richtungen fortbildest, wie zum Beispiel Klopftechniken. Du hast immer Yoga und TCM verbunden zum Beispiel. Du hast Elemente vom Prana-Healing mit dabei. Also ganz, ganz viele Dinge, die unglaublich hilfreich sind, verbindest du mit Yoga. Was ist für dich da, was für Elemente sind die dich persönlich am meisten geprägt haben? Wo hast du die größten Hebel in deiner eigenen Entwicklung gespürt?
Wow. Aha. Ja, eins ist definitiv, ich weiß gar nicht, ob man das als eine Technik bezeichnen kann. Doch, es ist, ich glaube, es heißt mit dem wissenschaftlichen Namen EMDR. Mhm. Und das ist eine, oder auch Brain Spotting. Und das ist eine Technik, die ich vor vielen Jahren entdeckt habe, die uns helfen kann, in Kontakt zu kommen mit Wahrheiten im Körper, die vielleicht sogar zu aufwühlend sind, traumatisch oder beängstigend. Und während wir diese Plätze im Körper aufsuchen, also hingehen in diese Erinnerung vielleicht auch, bewusst mit den Augen zu arbeiten. Mhm. Es gibt, ganz vereinfacht gesagt, diese Idee, dass jedes Mal, wenn etwas geschehen ist, für das wir, das sehr intensiv war, das uns vielleicht traumatisiert hat, wo wir keine Möglichkeit hatten, das zu dem Zeitpunkt ganz zu verdauen, ganz zu verarbeiten, weil keine Zeit da war oder nicht die Möglichkeit oder nicht die sichere Umgebung, dann bildet sich im Hirn sowas wie eine chemische Traumakapsel. Mhm. Also es ist wie so ein, ich stelle mir das wirklich vor, wie so ein kleiner versteinerter Platz im Gehirn. Das ist jetzt grob vereinfacht erklärt. Also am besten das Recherchieren dann selbst. Aber was passiert ist, dass quasi es ist wie eine Traumakapsel in unserem Kopf, die wir aber auch über die Augenbewegung ansteuern können. Mhm. Und diese Technik habe ich zum ersten Mal gelernt, spannenderweise auch über einen Podcast.
Mhm, schau, ja.
Wo das ganz neu war. Also Podcasts können Leben verändern.
Ja.
Und ich saß in der Badewanne und hatte gerade irgendwas, wahrscheinlich fürchterlichen Liebeskummer, vermute ich mal. Und saß da in der Badewanne. Und hab das gehört und dann hat der Interviewgast durch so eine durch eine Brainspotting-Übung geführt. Und ich habe das gemacht mit diesem Gefühl und hatte das wirklich den Eindruck, wow, jetzt geht ein, da löst sich was. Diese Traumakapsel im Kopf löst sich auf und mein ganzer Körper kann dieses Erlebnis jetzt loslassen. Und ich bin aus der Badewanne gestiegen und war neugeboren. Und ich glaube, diese Erfahrung, diese Erfahrung hat, glaube ich, mir so viel gezeigt, wo sitzt Trauma, wo sitzt, also Mikrotraumata und große Traumata, wo sitzt es im Körper, wo sitzt Stress, wo sitzen schlechte Gefühle und wie kann man sie sehr gezielt, aber sanft ansteuern, um sie aufzulösen. Und das begleitet mich auf der Matte, es begleitet mich in Coaching-Gesprächen, eigentlich in fast allem, was ich tue. Also ich glaube, das wäre die Antwort auf deine Frage. Das ist eine Technik, die ganz viele andere Türen für mich geöffnet hat.
Sehr, sehr, sehr spannend. Du bist für mich auch eine Queen der Rituale. Also du gestaltest tatsächlich deinen Tagesablauf auch sehr stark mit Ritualen. Also es gibt verschiedene Dinge, die du einfach täglich tust, beziehungsweise in einem gewissen Rhythmus. Kannst du mir darüber vielleicht ein bisschen etwas erzählen? Also vielleicht sogar ein bisschen auch erzählen, wie dein Tagesablauf aussieht oder was da für Dinge dabei sind, die einfach wirklich, die du morgens zum Beispiel schon gestalten kannst, um deinen gesamten Tagesablauf auch zu beeinflussen.
Die erste Sache ist Kaffee.
Ja.
Das war das allererste. Und momentan ist es so, dass ich versuche sehr gezielt die Schiene oder mal den Ball schon mal in die Richtung zu rollen für die Dinge, die mir wichtig sind. Das eine ist mal auf jeden Fall mein Bullet Journal. Das ich heiß liebe. Und in der Früh setze ich mich hin, ich schlage eine frische Seite auf und gehe durch, was heute alles zu tun ist. Mhm. Also setze mir meine To-Dos für den Tag. Ich habe gelernt, nicht mehr als 3 wichtige Sachen mir vorzunehmen, um einfach nicht mein Hirn zu überfordern. Und das Nette an dieser Technik ist eben auch, dass ich in einer ziemlich schnellen, stichwortartigen Weise einfach alles untereinander schreibe, egal ob das jetzt ein Termin ist, eine Sache, die zu erledigen ist oder irgendein Gedanke. Mhm. Also heute zum Beispiel in der Früh stand da Dinge, die noch zu erledigen sind, aber auch zum Beispiel Gedanken zu unserem Gespräch heute.
Okay, ja.
Und das wäre mal eine Sache. Ich meditiere. Ich mache jeden Tag in der Früh meinen Sport, Bewegung. Also ich schaue, dass ich das abwechsle, je nachdem auch wie die Jahreszeit gerade ist, aber dass ich meinem Körper möglichst viele verschiedene Bewegungsimpulse gebe. Also nicht nur Yoga, sondern auch Tanzen oder mal ein gut schweißtreibendes Training. Und dass ich so diese 3 Ebenen von einmal den Kopf ausleeren, in den Körper kommen und dann eben auch das Herz zu öffnen, sage ich jetzt mal, zu meditieren und in Kontakt zu kommen mit dem, was mich ja vielleicht strahlen lässt oder was, wo das Herz aufgeht, nennen wir es so. Und ein Ritual, das dazugekommen ist, jetzt nochmal bewusster in den letzten Monaten, auch in der Quarantäne, ist das Spazierengehen. Das war schon vorher da, aber jetzt ist mir nochmal bewusster geworden. Das ist, glaube ich, wenn ich nichts von all dem machen könnte, wenn ich nur eine Sache machen könnte, dann würde ich spazieren gehen. Dann wird alles andere wegfallen. Ja, das wäre mein Ritual. Und ich liebe das, spazieren zu gehen, zum Beispiel mit einem bestimmten Thema. Also wenn mein Kopf wirklich voll ist oder brummt, dann gehe ich los und stelle mir vor, diese Frage, die ich da habe, die geht mit mir spazieren, wir gehen so nebeneinander. Und, ja. Schön, und es ist ganz erstaunlich, was da oft passiert. Und was ich dran so lieb, ist einfach ich gehe immer denselben Weg, dieselbe Strecke. Nach einer Woche jeden Tag spazieren gehen, war mal Fahrt. Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, wie viel Veränderung ich plötzlich mitbekomme, dadurch, dass ich immer denselben Weg gehe und dass ich da ständig was Neues entdecke. Okay, also das cool, sind ja meine Rituale gerade, ja. Das Morgenritual und der Spaziergang. Mhm.
Du hast es vorhin gesagt, du hast dich 2012 selbstständig gemacht und mit vielen Höhen und Tiefen, wie bei jedem Unternehmen, hast du jetzt dir auch die Coaching-Säule eigentlich noch dazu gebaut, jetzt vor, du hast gesagt, etwas mehr als 2 Jahren. Ich erinnere mich an eine Situation, die ich gerne hier, weil ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr spannend ist, darüber zu sprechen, über authentisches Unternehmertum, die ich gerne jetzt sagen würde. Und zwar hast du vor, glaube ich, inzwischen 2 oder 3 Jahren, ist ein Kunde auf dich zugekommen, für den du Yogakurse gegeben hast und hat dir die Entscheidung überlassen, entweder dürfen sie weiter bei uns unterrichten, aber zu der Kondition quasi, dass du das Tarot fallen lässt. Also dass du quasi nicht mehr öffentlich sagst, dass du Tarot auch machst. Und nur für die Podcast-Hörer als Hintergrund jetzt, Susas Tarot ist hat absolut nichts mit Zukunftshalluzinieren oder einfach ein paar Karten legen zu tun, sondern es ist eine, erstens einmal, die Kartendecks sind wunderschön, also auch die Kunsthistorikerin, finde ich, kommt da so durch. Und es geht darum, auch da sich mit der eigenen Geschichte zu konfrontieren, mit dem, was der Körper auch in dem Moment sagt, wenn eine Karte umgedreht wird, was die Karten in einem auslösen. Also es ist so viel vielschichtiger, also es ist wirklich Tarot im schönsten Sinn des Wortes, finde ich. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, als du mit dieser Entscheidung konfrontiert worden bist von diesem Kunden, der dir ja, also wo du einige Kurse gegeben hast, also es war kein kleiner Kunde, wie du diese Entscheidung getroffen hast, was da in dir vorgegangen ist und auch wie du dich entschieden hast. Also machen wir es einmal spannend. Erzähl du einmal bitte ein bisschen.
Oh wow, ich weiß noch, ja, das hat mich sehr bewegt damals. Mhm. Danke für die Erinnerung. die Entscheidung selbst war nicht einmal eine Entscheidung. Das war der Körper, der sagt, naja, wenn mir jemand sagt, Sie dürfen weitermachen, aber bitte schneiden Sie sich ein Bein ab, dann ist das klar. Also nein. Ja. Und ich habe, glaube ich, lang genug geübt, schon davor, dem zu vertrauen, was mein Körper sagt. Mhm. Und auch zu vertrauen, dass ich versorgt bin, wenn ich muss mich nicht verraten, ich muss mich nicht verkaufen, ich muss mich nicht prostituieren, ich muss mich nicht selbst, ich muss nichts von mir quasi verstecken, mhm, um versorgt zu werden. Im Gegenteil. Und was aber trotzdem an dieser Entscheidung für mich so, was mich so nervös gemacht hat damals, ich war extrem nervös, wie ich davon erfahren habe, es ist einfach, ich glaube, es war so ein bisschen wie eine Hexenverbrennung vielleicht früher, ja, dass Menschen, und in dem Fall waren das einfach, ich würde sagen, es war für mich sichtbar, dass sie ein bisschen feige sind und dass es da jetzt einfach darum geht, es ging um Machtspielchen. Mhm. Und das war auch zu einer Situation in Österreich gerade, wo alles, was mit Esoterik und sonstigen sehr in Verruf war, wo ich ja auch, ich habe persönlich da auch einen eigenen Standpunkt dazu. Ich finde, da gibt's eben schwarze Schafe und viele auch gute Leute, aber ich finde an sich, ja, ist einfach keine einfache Szene, würde ich sagen. Und daher verstand ich natürlich, ich verstehe, wenn Menschen da ein bisschen zurückschauen und sagen, oh, Tarot, das kenne ich aus dem Fernsehen und oh je, da wird Leuten Geld aus der Tasche gezogen, da wird extrem viel Geld gemacht mit falschen Hoffnungen und Versprechen und so weiter und Abhängigkeiten. Also ich verstehe diese Angst. Aber in dem Moment war auch für mich sichtbar, das sind kleinliche Machtspielchen, die da gespielt werden und ich möchte da nicht mitmachen. Also ja, ich hab eine recht hohe Selbstachtung in dem Fall und ich weiß, ich muss mich nicht verraten. Und es war trotzdem nochmal für mich die Herausforderung, noch klarer zu sein und noch, auch wenn ich mit potenziellen Kunden spreche, dass ich sage, ihr müsst wissen, dass ich das mache und auch einverstanden sein damit, weil ich nicht will, dass sowas nochmal passiert.
Was war die Konsequenz aus dem Ganzen? Also haben sich dann, die eine Türe ist, um jetzt zu spoilern, also die eine Türe ist zugegangen, du hast dich dagegen entschieden, also du hast einfach deine eigene Sache weitergemacht. Was war die Konsequenz daraus? Ist eine andere Türe aufgegangen?
Ja, es sind viele Türen aufgegangen. Mhm. Also es war auch ein Schritt, glaube ich, in dieser Reduktion, das war überhaupt ein Jahr mit vielen Reduktionen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, weiß ich noch, da hatte ich, glaube ich, so 10 Yogakurse in der Woche. Und ich bin wirklich nur von A nach B geradelt. Ich habe kein Auto und bin halt durch Graz geflitzt mit meinem Rad, mit meiner schweren Yogatasche, hatte nebenbei noch Einzelkunden und so weiter. Und das Ergebnis von dieser Veränderung war, dass sich die Yogakurse extrem reduziert haben, nach und nach, aber doch so im Laufe eines Jahres, sodass ich bei nur mehr 3 Kursen also Gruppenkursen angekommen bin. Und dass aber oft in der Reduktion eine große Bereicherung liegt. Also ich müsste jetzt selber mir meine Zahlen auch, die Umsätze und so weiter anschauen, aber es ist, glaube ich, interessanterweise, es ist ganz viel zurückgegangen von der Zeit, die ich hin und her gefahren bin, und auf der anderen Seite sind die Umsätze, haben sich stabilisiert oder sind raufgeklettert. Also es war kein schlechter Deal, muss ich sagen.
Ja, schön, ja. Mhm. Du hast jetzt auch während der Quarantäne, wie viele Selbstständige, inklusive mir, umplanen dürfen, und die Yoga-Studios gehen jetzt erst so langsam. Ich glaube, nächste Woche sperrt ihr wieder auf, ist das richtig?
In Graz haben wir schon aufgesperrt.
Okay.
Aber es geht langsam wieder auf.
Es ist doch eine ganz schön lange Zeit jetzt gewesen, die du aber jetzt sehr stark auch genutzt hast, um auch dein Angebot online zu vergrößern. Magst du mir da vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie es dir gegangen ist damit? Du hast sehr viele Lives auch gemacht, die ich auch genossen habe. Also ich war eigentlich sehr glücklich darüber, dass ich endlich wieder mehr Yoga mit dir machen konnte. Wie ist es dir damit gegangen, auch in Bezug darauf, dass das Live-Gehen ja doch wieder ein... Von den sicheren Wänden des Yoga-Studios in ein Facebook-Live, das ist ein Schritt. Wie ist es dir damit gegangen?
Super, ehrlich gesagt. Ja. Das war, ich war schon länger dafür bereit, glaube ich, aber die Leute nicht, das Umfeld nicht. Ich liebe das Unterrichten und das Zusammenüben in einem Raum. Und ich mag aber auch diese Möglichkeit, relativ, ich sage jetzt mal one way, ja, in einer Richtung zu unterrichten und darauf zu vertrauen, dass die Person am anderen Ende sich das mitnimmt und in ihrem eigenen Rhythmus übt. Und ich habe schon lange diese Idee gehabt, kleinere Einheiten anzubieten zu bestimmten Themen. Also seien das jetzt körperliche oder auch emotionale oder geistige Themen. Und habe da, das macht mir Riesenfreude, Yoga-Sequenzen oder fast schon sowas wie kleine Rituale zu komponieren sozusagen, die dann einfach liegen, im Internet gespeichert sind, sodass jemand, der darauf zugreifen will, einfach hingehen kann. Und es war für mich ich war schon aufgeregt und nervös, aber es war keine mega Umstellung wie für viele andere, die plötzlich überhaupt erst einmal gelernt haben, mit dieser ganzen Technik umzugehen. War recht klar auch in meiner Ausrichtung, was ich möchte, was ich mit diesen Lives auch bewirken möchte. Es war für mich auch klar, ich werde kaum Zoom unterrichten, also für die das nicht wissen, bei Zoom oder diesen sogenannten Zoom-Klassen ist es so, dass die Teilnehmer auch per Video sichtbar sind. Und das jetzt hat mehr diesen Charakter von, ich gehe jetzt in ein Studio und die Lehrerin oder der Lehrer sieht mich und ich sehe sie. Das ist mehr in beide Richtungen. Und das witzigerweise ist nicht so meines. Mhm. Und da habe ich einfach gedacht, da gibt es andere, die das gerne und noch besser anbieten können als ich. Also da habe ich mich nicht so drauf fokussiert. Mhm. Ja, sondern eher so eine Bibliothek an Yogastunden. So.
Und die Bibliothek wird jetzt auch weiter befüllt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du machst weiter. Mhm.
Ich mache weiter. Einmal die Woche gibt es ein neues Live und ich habe da so ein paar Dinge auch in petto, dass ich quasi sinnvolle Kombinationen anbieten möchte. Sowas, wie man eine kleine 3-Tages-Kur zu Hause machen möchte zu einem speziellen Thema mit Vorschlägen für die Yoga-Sequenzen und für Yoga-Nidras und was man so machen kann, um 3 Tage lang sozusagen vielleicht den Schalter umzulegen Richtung zum Beispiel Kreativität oder Richtung Detox und solche Dinge. Mhm. Genau.
Super, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Liebe Susa, ich könnte mit dir wahrscheinlich noch 5 Stunden hier quatschen. Eine Frage habe ich jetzt noch für unser Gespräch heute. Vielleicht gibt es eine Folge 2 und 3, wer weiß. was ich gerne wissen möchte, ist, wenn du jetzt ein Tool oder einen Tipp aus deinem gesamten Wissensschatz, aus deinem riesigen Wissensschatz mitgeben kannst, jetzt gerade in Zeiten der Umwälzung, der Erneuerung, die wir jetzt haben, also wo viele Leute einfach auch neue Entscheidungen, wichtige Entscheidungen treffen müssen, mit neuen Dingen klarkommen. Was würdest du momentan als globalen Tipp oder Tool nach außen geben? Mhm.
Was mir jetzt gerade einfällt, ist, in Zeiten, wo der Stress einfährt, egal auf welcher Ebene, immer kontraintuitiv zu handeln. Wie wenn das Auto schleudert. Wenn man ins Schleudern gerät, dann ist immer der Tipp, nicht dagegen zu steuern, sondern mitzugehen mit dem.
Okay.
Mhm. Das ist was, das muss geübt werden. Und ich denke auch im Leben, wenn wir das Gefühl haben, jetzt wird es gefährlich, jetzt muss ich mich verschließen, jetzt muss ich ganz, ganz schnell tun, mir läuft die Zeit davon, geh langsam.
Ja.
Ist immer, 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 gerade wenn wir das Gefühl haben, wir müssen schneller tun, wir müssen noch schneller tun, wir müssen noch mehr tun, alles kommt aus dem Gegenteil. Je langsamer du gehst, je entspannter du gehst, desto schneller wirst du. Das lernt man auch von wirklich meisterhaften Handwerkern. Das sind die entspannt ihre Arbeit tun und durch diese Entspannung werden sie extrem schnell und kommen in einen Flow. Mhm. Also und langsam meine ich nicht, lass eine Stunde vergehen zwischen jedem Schritt, sondern diese innerliche Entspannung, also dieses innerliche Entschleunigen und sich Zeit zu nehmen, hinzufühlen, Schritt für Schritt Dinge zu machen. Ja, das wäre mein Tipp, glaube ich. Mhm.
Super, vielen, vielen Dank. Susa, vielen Dank für deine Antworten, vielen Dank für dein großes, großes Wissen. Ich freue mich, wenn euch das Gespräch auch gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, Hintergründe, alles Mögliche über Susa und auch über ihre Arbeit, dann verlinke ich natürlich ihren Namen hier in den Beschreibungen. Liebe Susa, vielen Dank. Ich wünsche dir nur einen wunderschönen Tag.
Danke, dir auch. Danke vielmals für die guten Fragen.
Ja, wie gesagt, es ist sehr gut möglich, dass wir eine Folge 2, 3, 4 und so weiter machen. Vielleicht machen wir einen eigenen Podcast, wäre ja auch immer möglich.
Okay.
ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid von Das strahlende Leben. Schreibt mir einfach eure Kommentare, eure Hinweise, eure Wünsche für kommende Episoden auf strahlendekommunikation.com. Ich wünsche euch einen strahlenden und wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!